Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda ist heute Vormittag in Brüssel mit seinem amerikanischen Amtskollegen Colin Powell zusammengetroffen. Thema des Gesprächs war fast ausschließlich der Krieg im Irak. Powell begrüßte die Entscheidung der tschechischen Regierung, unter dem Mandat der Operation Enduring Freedom ein Feldlazarett nach Kuwait zu entsenden. Laut Svoboda hätten beide Außenminister der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das tschechische Parlament dem Regierungsbeschluss zustimmen werde. Angesichts der Tatsache, dass das Lazarett nicht unter dem Mandat der Operation Iraqi Freedom eingesetzt werde, unter der die momentane Militäroperation gegen den Irak läuft, bedeutet dessen Anwesenheit in der Krisenregion keine Beteiligung an der von den USA angeführten bewaffneten Koalition. Tschechien stünde an der Seite jener Staatenkoalition, gehöre ihr aber nicht an, so Svoboda. Der tschechische Präsident Václav Klaus wird am heutigen Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Polen erwartet. Er wird dort mit führenden polnischen Politikern sowie mit Ex-Präsident Lech Wałęsa zusammentreffen. Gesprächsthemen werden voraussichtlich der Irakkrieg, die europäische Integration und die Zusammenarbeit innerhalb der Visegrader Staatengruppe sein. Es handelt sich um die zweite Auslandsreise von Klaus in seiner Funktion als tschechischer Präsident. Sein erster Antrittsbesuch hatte ihn in die Slowakei geführt. Kommende Woche wird er in Deutschland und Ende April in Österreich erwartet. Nach einer mehrstündigen Debatte hat das tschechische Abgeordnetenhaus gestern Abend Premier Wladimír Špidla die Abberufung des Rundfunk- und Fernsehrats vorgeschlagen. Faktisch kommt dies der baldigen Abberufung des Rats in seiner jetzigen Zusammensetzung gleich. Špidla hatte bereits vor der Abstimmung im Abgeordnetenhaus gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK geäußert, dass er den Rat innerhalb von 1 bis 2 Tagen abberufen werde, falls ihn die Parlamentarier dazu auffordern. Für die Abberufung hatte sich die Regierungskoalition eingesetzt, die dem Rat unter anderem vorwirft, das verlorene Arbitrageverfahren mit der amerikanischen Gesellschaft CME um Investitionen in den privaten Fernsehsender Nova mitverschuldet zu haben. Der österreichische Kanzler Wolfgang Schüssel kam am Mittwoch zu einem eintägigen Staatsbesuch nach Prag. Mit dem tschechischen Präsidenten Václav Klaus sprach er in erster Linie über die bilateralen Beziehungen. Kontroverse Themen wie die sogenannten Beneš-Dekrete oder das umstrittene tschechische Atomkraftwerk Temelín kam man dabei nicht zur Sprache. Weiter traf Schüssel mit seinem tschechischen Amtskollegen Wladimír Špidla zusammen. Die tschechisch-österreichischen Beziehungen seien ausgezeichnet und mit der EU-Erweiterung erfülle sich für ihn ein Traum, sagte Schüssel nach den Gesprächen mit der Nachrichtenagentur ČTK. Wie die Nachrichtenagentur ČTK soeben bekannt gab, ist heute um etwa 13.15 Uhr in einer Telefonzelle unweit des Hauptbahnhofes von Olomouc Olmütz ein Sprengsatz explodiert. Nähere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. In Olmütz waren in letzter Zeit Explosionen befürchtet worden, nachdem ein unbekannter Erpresser damit gedroht hatte. Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat am Mittwochabend im Prager Letner Stadion die österreichische Nationalelf in einem EM-Qualifikationsspiel mit 4:0 besiegt. Damit setzten sich die Tschechen vorläufig an die Spitze ihrer Qualifikationsgruppe für die Europameisterschaft 2004. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Morgen wird es in Tschechien mäßig bis stark bewölkt sein. Örtlich sind Niederschläge zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 10 Grad in 1000 Metern Höhe um den Gefrierpunkt. Wind aus nördlicher bis nordwestlicher Richtung mit bis zu 6 Metern pro Sekunde. Soweit die Meldungen. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Hier die Themen zu unserer heutigen Sendung. Das Prager Abgeordnetenhaus hat den tschechischen Rundfunk- und Fernsehrat abberufen. In Tschechien wurde bislang kein Fall der neuartigen schweren Lungenerkrankung SARS registriert und tschechische Fußballer schicken Nachbarn Österreich mit einer 4:0-Packung nach Hause. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe Begegnungen hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Der tschechische Rundfunk- und Fernsehrat steht vor dem Aus. Nach einer mehrstündigen erhitzten Debatte hat das Abgeordnetenhaus am Mittwochabend Premier Wladimír Špidla die Abberufung des Gremiums vorgeschlagen. Über die Hintergründe informiert sie Silja Schultheiß.
Zentraler Gegenstand der Diskussion um den Rundfunk- und Fernsehrat im tschechischen Abgeordnetenhaus war das Urteil im internationalen Arbitrageverfahren um den erfolgreichen privaten Fernsehsender TV Nova, nachdem die Tschechische Republik der amerikanischen Gesellschaft CME knapp 347 Millionen Euro für deren Investitionen in Nova zahlen muss. Für das verlorene Arbitrageverfahren macht die Regierungskoalition neben Nova-Direktor Wladimir Zelensky auch den Rundfunk- und Fernsehrat verantwortlich. Dessen Vorsitzender Martin Muchka zeigte sich von der Entscheidung des Abgeordnetenhauses zwar nicht überrascht, verwies jedoch auf eine mangelhafte...
Wenn Ihnen jemand die Spielregeln mitteilt, wo etwas geschrieben steht, so wie es geschrieben steht, und Ihnen dann vorwirft, dass Sie sich daran gehalten haben, dann ist das so etwas wie eine schizophrene Situation.
Die Kritik am Rundfunk- und Fernsehrat kam weder überraschend noch wurde sie zum ersten Mal laut. Bereits am vorvergangenen Wochenende hatte die in der Regierung vertretene Liberale Freiheitsunion seine Abberufung gefordert. Die Gründe dafür seien jedoch keineswegs nur in dem jüngsten Arbitrageverfahren um TV Nova zu suchen. Vielmehr komme der Rat in etlichen Bereichen nicht seinem gesetzlichen Auftrag nach, meint die Ex-Vorsitzende der Freiheitsunion Hanna Marvanova. Der Rat sei beispielsweise unfähig, die Transparenz der Eigentumsverhältnisse im überregionalen Fernsehen zu gewährleisten. Dies werde im Übrigen auch schon seit langem von der Europäischen Kommission kritisiert, so Marvanova. Die Transparenz im Fernsehen ist ihrer Meinung nach wichtig für die Pluralität der Informationen, die in einer Demokratie grundlegend sei. Die von den Parlamentariern am Mittwoch empfohlene Abberufung des Rates kommt faktisch der baldigen Auflösung des Gremiums in seiner jetzigen Zusammensetzung gleich. Denn Premier Wladimir Spittler hatte bereits vor der Abstimmung im Abgeordnetenhaus gegenüber der Nachrichtenagentur CTK geäußert, dass er den Rat innerhalb von 1 bis 2 Tagen abberufen werde, falls ihn die Parlamentarier dazu aufforderten.
Der 90. Geburtstag wird dieser Tage im sogenannten Jedlička-Institut in Prag gefeiert. Es handelt sich um eine Einrichtung, die für die Erziehung und Ausbildung von körperlich behinderten jungen Leuten sorgt. Mehr dazu hören Sie im folgenden Beitrag von Marketa Maurova.
Das Jedlička-Institut wurde im Frühling 1913 als erste Einrichtung dieser Art in Böhmen gegründet. Nach seiner Funktion damals und heute fragte ich den Direktor des Instituts, Jan Pitschmann.
Das Profil unserer Schüler hat sich im Laufe der Zeit selbstverständlich gewandelt. Am Anfang gab es hier mehr Menschen, die eine Verletzung erlitten hatten. Heute bilden den Großteil junge Leute, die an Kinderlähmung leiden. Dies hat eine körperliche Behinderung und gewissermaßen auch Probleme, etwa mit der Konzentration im Unterricht zufolge. Der Sinn der Einrichtung besteht darin, diese Leute auszubilden und daneben auch weitere Dienstleistungen im Rahmen einer komplexen Rehabilitation zu bieten. Wir wollen die Menschen darauf vorbereiten, dass sie sich ins normale Leben integrieren können, in die Arbeit, ins Zusammenleben mit anderen Leuten und so weiter.
Jan Pitschmann hat diesbezüglich einen Wunsch geäußert, nämlich, dass die Gesellschaft gegenüber den Behinderten aufmerksamer wird. Zum Beispiel würden Autofahrer häufig nicht daran denken, dass sie einen Behinderten in eine schwer lösbare Situation bringen, wenn sie vor einer Auffahrt auf dem Bürgersteig parken. Um darauf aufmerksam zu machen, sollen in Kürze einige TV-Spots ausgestrahlt werden, die anlässlich des Jubiläums gemacht wurden. Das Institut ist für Kinder ab 6 Jahren bestimmt. Etwa 180 Kinder besuchen heute die Schulen des Instituts, eine Grundschule sowie 7 höhere Stufen, von denen das Gymnasium und die Schule für Soziales und Verwaltung mit dem Abitur abgeschlossen werden. Die Hälfte dieser Schüler wohnt während der Arbeitswoche im Institutsinternat, die andere kommt lediglich zum Unterricht in die Schule. Interessant ist dabei, dass die Kapazität seit 1996 um 1/3 reduziert wurde, weil immer mehr behinderte Kinder in normale Schulen integriert werden. Die 90-jährige Geschichte der Einrichtung, aber auch etwa Erzeugnisse der heutigen Schüler, werden seit diesem Donnerstag in einer Ausstellung im Altstädter Rathaus dokumentiert. Außerdem wird anlässlich des Geburtstags am Gebäude des Instituts auf dem Prager Vyšehrad eine Gedenktafel enthüllt, die an den ersten Direktor František Bakula erinnern soll.
Martina Schneiberger kehrte soeben von einer Pressekonferenz vom Gesundheitsministerium zurück. Martina, was war das Hauptthema dieses Briefings?
Die Pressekonferenz wurde ursprünglich aus dem Anlass des bevorstehenden Weltgesundheitstags organisiert. Die Gesundheitsministerin, also Maria Součková, informierte auch einleitend darüber, dass das Motto dieses Weltgesundheitstags lautet ein gesundes Milieu für Kinder und Jugendliche. Und dieser Tag wird am kommenden Montag begangen. Die Journalisten nutzen dann die Gelegenheit aus, um die Ministerin nach viel brennenderen Problemen zu fragen.
Etwa nach denen der neuartigen SARS-Erkrankung?
Ja, genau, das stand eigentlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Ministerin nannte zuerst die jüngsten Zahlen. Das heißt, bis zum Mittwochnachmittag seien 2223 Patienten mit der Erkrankung SARS verzeichnet worden weltweit. Davon sind 78 Menschen an der Erkrankung gestorben. Wie die Ministerin sagte, gibt es bislang 21 Patienten in Europa in insgesamt 9 Ländern. Es gab bisher in Europa keinen Todesfall.
Wie sieht die Lage hier in Tschechien aus?
In Tschechien wurden inzwischen 17 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, bei denen nur der Verdacht bestand, dass sie vielleicht an dieser schweren Lungenentzündung erkranken. Dieser Verdacht hat sich bisher nicht bestätigt. Nach der aktuellen Lage vom Donnerstag fragte ich den Pressesprecher des Gesundheitsministeriums, Mario Böhme.
Zum heutigen Tag liegt in Krankenhausen 3 Menschen, das ist ein Erwachsener und 2 Kinder, aber ihr Gesundheitsstand ist gut oder verbessert. Sie müssen dort liegen noch 10 Tage.
Der Verdacht hat sich noch nicht bestätigt, also das.
Ja, das war noch nicht bestätigt, aber ich meine, bei uns SARS wird nicht bestätigt.
Das war Mario Böhme. Bei den erwähnten Patienten wartet man noch auf das Resultat der Labortests. Aber die Ärzte meinen, dass es keine Anzeichen für diese schwere Lungenentzündung bisher gibt.
Und wurden hierzulande schon bestimmte Sondermaßnahmen getroffen?
Ja, schon im Prager Krankenhaus Bulovka, wo sich diese Spezialinfektionsabteilung befindet. Diese wurde auch speziell ausgestattet, und zwar über den Rahmen der üblichen Maßnahmen hinaus. Außerdem wurde allen Menschen empfohlen, wenn es nicht dringend notwendig ist, keine Dienstreisen in die am meisten betroffene Region zu unternehmen, und bestimmte Maßnahmen wurden auch in allen Flughäfen getroffen.
Die in Tschechien lebenden Iraker kann man kaum als eine Minderheit bezeichnen. Über ihre Zahl gibt es allerdings keine offiziellen Angaben. Nach Schätzungen von Majed Majid, dem Berater des tschechischen Vizepremiers Peter Maresch, leben in Tschechien derzeit etwa 150 bis 200 Exil-Iraker. Mit Majed Majid, der selbst ein Iraker ist, unterhielt sich Jitka Mladková.
Viele der in Tschechien lebenden Iraker sind schon vor der Wende 1989 in die damalige Tschechoslowakei gekommen, um an verschiedenen Hochschulen und Universitäten zu studieren. Einige sind geblieben, haben Familien gegründet und sozusagen Wurzeln geschlagen. Majed Majid gehört der jüngsten Generation der Exil-Iraker an, die Tschechien zu ihrem Zufluchtsort gewählt haben. In seinem Fall waren es eher die Eltern, die die Entscheidung trafen.
Wir leben hier seit etwa 10 Jahren. Meine Familie hat den Irak im Jahre 1993 verlassen. Als wir nach Prag kamen, war ich 13 Jahre alt. Das Wichtigste war für mich, schnell die Sprache zu lernen, um mich auch schnell in die tschechische Gesellschaft zu integrieren.
Auf dieses Ziel, sich so bald wie möglich in die tschechische Gesellschaft zu integrieren, ist wohl die Tatsache zurückzuführen, dass Majib keiner irakischen Interessengemeinschaft in Tschechien angehört und deren clubartige Tätigkeit nicht verfolgt. Wie schwer bzw. wie leicht war es für ihn kurz nach der Ankunft in Tschechien?
Ich hatte keine Probleme mit den Menschen und auch nicht mit den Mitschülern am Gymnasium, das ich besuchte. Im Gegenteil, letztere halfen mir auch in ganz kritischen Momenten. Die größten Probleme hatten wir aber, meine Eltern und ich, mit der Ausländerpolizei und mit der irakischen Botschaft in Prag.
Ein normaler Teufelskreis, meint Majib. Die irakische Botschaft wollte seiner Familie keine gültigen Pässe ausstellen. Ein Botschaftsbeamter soll ihm sogar telefonisch mit Mord gedroht haben. Tschechische Behörden wollten sich wiederum nicht einmischen, aber auch nicht eine Daueraufenthaltsgenehmigung ohne gültige Reisepässe erteilen. Der Angelegenheit haben sich einheimische Medien angenommen. Das Fazit: Die Familie von Majid Majed erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung bis zum Jahre 2016. Der Familienvater hat kürzlich die tschechische Staatsbürgerschaft beantragt. Majid Majid studiert derzeit an der Prager Karls-Universität und ist Berater von Vizepremier Petr Maješ für, wie es in der Amtssprache heißt, neu entstehende Minderheiten, anders gesagt für Menschen, die aus Asien, dem Mittleren und Nahen Osten sowie aus anderen Regionen kommen und Hilfe brauchen.
Tschechien und Österreich. In der Politik und in den damit verbundenen nachbarschaftlichen Beziehungen gab es in der jüngeren Vergangenheit einige Irritationen, ja sogar Misstöne zu verzeichnen. Doch seitdem Wladimir Spittler in der tschechischen Republik Premierminister ist, haben sich unsere bilateralen Beziehungen merklich verbessert, ließ Österreichs Bundeskanzler Wolfgang Schüssel rechtzeitig vor seinem Pragbesuch verkünden. Schüssels Tagesvisite war nicht zufällig auf Mittwoch, den 2. April gefallen, denn am Abend dieses Tages wohnte er dem sportlichen Kräftemessen beider Länder auf dem grünen Rasen bei, sprich, der Bundeskanzler der Alpenrepublik war gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen Wladimir Spittler Zaungast des Qualifikationsspieles zur Fußball-Europameisterschaft zwischen Tschechien und Österreich im Prager Sparta-Stadion. Sind die Österreicher den Tschechen wirtschaftlich noch um einiges voraus, so ist es auf dem Fußballplatz derzeit genau umgekehrt. Hier haben die in halb Europa unter Vertrag stehenden Ballartisten von der Moldau seit einiger Zeit ein klares Übergewicht, was am Mittwoch erneut nur allzu deutlich wurde. Denn nachdem die Gäste zwei Chancen durch Haas und Schopp nicht nutzen konnten und prompt durch Juventus-Star Pavel Nedved das 0:1 kassierten, kam es nach gut einer halben Stunde zu dieser Szene.
Und das 2:0 durch Jan Koller! Er hat den Ball bekommen und er hat sich durchgetankt. Es war ein typisches Koller-Tor in der 33. Spielminute. Also nach einer guten halben Stunde ist hier schon ein standesgemäßes Resultat erzielt.
Dieses Resultat schraubten die Tschechen am Ende noch auf 4:0, sodass auch der die Begegnung auf der Tribüne verfolgende Trainer von Austria Wien, Christoph Daum, nur neidlos anerkennen konnte.
Ja, die tschechische Nationalmannschaft dominiert das Spiel. Sie haben die besseren Einzelspieler in ihren Reihen und in den spielentscheidenden Situationen konnten sie sich eben immer durchsetzen.
Noch drastischer formulierte Österreichs Nationaltrainer Hans Krankl den Unterschied zwischen den beiden Fußballteams.
Die Tschechen haben eine sehr gute Mannschaft, haben verdient gewonnen mit 4:0. Über die zweite Hälfte kann man den Mantel des Schweigens bringen, weil nach dem Ausschluss war eigentlich nur mal eine Frage eines Rückzugsgefechtes, damit wir nicht mehr Tore bekommen. Wie ich schon gesagt habe, das war europäische Spitze gegen uns und diese 4 Tore war der Unterschied.
Zum Rückspiel kommt es am 11. Oktober in Wien. Bis dahin wollen die österreichischen Kicker den Abstand zu den Tschechen etwas verringern. Doch eine zweite Lehrstunde in Sachen Fußball made in Czech Republic ist ebenso vorstellbar. Und so können sich die Tiroler und Kärntner von den fußballspielenden Böhmen und Mähren durchaus noch einiges abschauen. Und das war's auch schon wieder vom Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Begegnungen von und mit Jitka Mladková.
Begegnungen.
...1938 Flucht nach Prag, 1939 nach England. München, ab 1945 seine zweite Heimat, wurde zur Basis seines politischen Wirkens, dem Sozialdemokraten von Kindesbeinen an. Mandate, Führungsfunktionen schließlich auf Anregung von Willy Brandt, Abgeordneter im Europäischen Parlament von 1979 bis 1984. Langjähriger Vorsitzender der Seliger Gemeinde, 1998 vom deutschen Außenminister in den Verwaltungsrat des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds berufen. Am 19. Februar 2003 verstarb er in München. Das sind die Eckdaten einer Persönlichkeit, die sich sein Leben lang für einen tschechisch-deutschen bzw. tschechisch-sudetendeutschen Dialog eingesetzt hat. Volkmar Gabert. Im März fand in der tschechischen Botschaft in Berlin eine Veranstaltung zum Gedenken dieses Politikers statt. Die Rede war also vor allem von Volkmar Gabert, aber auch von Tschechen und Deutschen, deren Verhältnis, dies alles im Kontext der Geschichte. Mit einigen Stimmen möchten wir Sie in der heutigen Ausgabe von Begegnungen vertraut machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jitka Mladková. Volkmar Gabert war Sozialdemokrat mit Leib und Seele. Schließlich war er Mitglied sowohl der britischen Labour Party als auch der SPD. Daran, wie der böhmisch-deutsche Sozialdemokrat zu einem europäischen Sozialdemokraten wurde, erinnert er sich an dem Gedenkabend in Berlin Klaus Hensch, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Das war nach der ersten direkten Wahl zum Europäischen Parlament. Wir mochten uns vielleicht nicht auf Anhieb, aber wir mochten uns im Laufe der Zeit immer mehr. Er war, wie ich damals, Teil einer sehr gemischten Truppe aus Jung und Alt, Nord und Süd, links und rechts, die in diesem neuen Parlament in Europa einen neuen Anfang wagen wollten. Wir, die Jüngeren, hatten Vorstellungen von Europa. Er, der Ältere, hatte Erfahrungen mit Europa. Volkmar war ein deutscher Bürger der Tschechoslowakei. Eigentlich war er von Anfang an ein geborener böhmisch-deutscher Sozialdemokrat. Er und seine Familie waren Gegner des Münchner Abkommens ex nunc. Er musste nicht erst durch Krieg und Vertreibung ex post vom Münchner Abkommen abrücken. Nicht die Tschechen. Der Griff Nazi-Deutschlands nach dem Sudetenland hat ihn aus seiner angestammten Heimat vertrieben. Die Internationale des Exils, die Internationale der Not, aber auch die Internationale des persönlichen Beistands haben aus dem böhmisch-deutschen Sozialdemokraten einen europäischen Sozialdemokraten gemacht.
Als Gabert zum Abgeordneten des Europaparlaments gewählt wurde, ist er dort auf viele andere mit einem ähnlichen Schicksal gestoßen, meinte Klaus Hensch.
Es sind Biografien der Vertreibungen, Trennungen, Ausgrenzungen, Biografien der durch Verfolgung und Krieg erzwungenen Lebensbrüche. Was kommt da alles in diesem Europäischen Parlament zusammen damals?
Der deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei, wie auch ihrer tschechischen Schwesterpartei, war nach dem Krieg allerdings ein anderes Schicksal beschieden als das der westlichen Sozialdemokratien. An ihr jähes Ende erinnerte in seinem Diskussionsbeitrag Jiří Löwy, selbst ein ehemaliger Exilsozialdemokrat aus der Tschechoslowakei.
Wie Sie wissen, durfte die deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei 1945 ihre Tätigkeit in der Tschechoslowakei nicht wieder aufnehmen, obwohl sie bis zuletzt die Demokratische Republik verteidigt und den Kampf gegen den Nationalsozialismus große Opfer gebracht hatte. 3 Jahre später, nach der kommunistischen Machtergreifung 1948, wurde auch die tschechoslowakische Sozialdemokratie zwangsliquidiert. Nur noch im freien Ausland gab es für die Anhänger der beiden sozialdemokratischen Bewegungen eine Basis legaler Existenz.
Am Gedenkabend für Volkmar Gabert wurde auch über das tschechisch-deutsche aus der Geschichte her nicht selten mit Ressentiments belastete Verhältnis diskutiert. Die gemeinsame Geschichte entlasten, indem man sie entlügt, war einer der Gedanken, die es in Berlin zu hören gab. Zu dieser Idee äußerte sich einer der Gäste, der tschechische Historiker Miroslav Kunstadt.
Im Jahre 1998, damals wurden wir 4 Tschechen, 4 Deutsche in den Verwaltungsrat des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds berufen. Und bereits auf der ersten Sitzung dieses Gremiums, dieses 8-köpfigen Gremiums, stellte ich fest, ich bin da leider als 40-Jähriger der Jüngste. Und Volkmar Gabert war unser Senior. Wir haben damals eine ausführliche Geschäftsordnung gebilligt. Nach dieser Geschäftsordnung das Präsidium im Verwaltungsrat abwechslungsweise ein Tscheche oder ein Tschechin, ein Deutsche. Es gab auch in diesem Gremium viele Klippen, viele sensible Augenblicke, wo die Politik für uns nicht ganz klar die Räume geklärt hat. Und da war Volkmar Gabert am Schachzug um Ruhe, Weisheit und würde sagen, weise, richtungsweisende Wort zu formulieren.
Mit besonderer Hingabe füllte Volkmar Gabert über lange Jahre den Vorsitz der Selige Gemeinde der Gesinnungsgemeinschaft Sudetendeutscher Sozialdemokraten aus. Er hat zum offenen Dialog zwischen Deutschen und Tschechen beigetragen, pflegte Kontakte und organisierte Gesprächsforen auf allen Ebenen. Was ist also sein Vermächtnis? Diese Frage stellten wir Herbert Werner, dem Vorsitzenden des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds.
Ich glaube schon. Eines seiner Hauptanliegen war zu erreichen, dass Deutsche und Sudetendeutsche und Tschechen miteinander abseits der Diskussionen um materielle Fragen zunächst einmal die moralische Komponente, die Frage der Gerechtigkeit ansprechen. Und er war der Auffassung, dass ein großartiges Zeichen dafür wäre, ein gemeinsames Denkmal, ein gemeinsamer Erinnerungsplatz an alle Opfer des vergangenen Krieges, sowohl der tschechischen Opfer während der Protektorats- und Kriegszeit als auch der sudetendeutschen Opfer nach Ende des Krieges. Er hat dies in Nürnberg aus Anlass der Verleihung des Karlspreises der Sudetendeutschen ganz eindeutig als einen Vorschlag in den Raum gestellt.
Ja, den Vorschlag in den Raum gestellt. Da wird wohl noch etwas mehr Zeit vergehen müssen, bis dieser Wunsch bzw. das Vermächtnis von Volkmar Gabert umgesetzt wird. Damit beenden wir für heute die Neuausgabe unserer Sendereihe Begegnungen. Am Mikrofon verabschiedet sich und fürs Zuhören bedankt sich Jitka Matkova.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci